Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Info 3 Abend.
Für den Frieden und gegen die nukleare Bedrohung. Europaweit demonstrieren tausende Menschen an Ostermärschen. Gegen die Protestbewegung. Die syrische Regierung geht immer härter gegen Demonstranten vor und schließt die Grenzen zum Nachbarland Jordanien. Für den Schutz der Bevölkerung. Die NATO bombardiert in Tripolis Bunker des libyschen Machthabers, um dessen Schlagkraft zu mindern. Und auch morgen wieder meist sonniges Wetter. Mit Bise wird es aber nur noch rund 20 Grad warm. Am Mikrofon sind Daniel Hubacher. Jetzt zuerst mit den Nachrichten Stefan Wüttrich.
Bei zahlreichen Ostermärschen haben Tausende von Menschen in Europa vorwiegend gegen die Atomkraft demonstriert. So versammelten sich allein in Deutschland Tausende von Kernkraftgegnern an 12 verschiedenen Standorten. Auch in der Schweiz gab es Demonstrationen. In Bern nahmen 600 Friedensaktivisten und AKW-Gegner am Ostermarsch teil. Dort schlossen sich auch jene AKW-Gegner an, die seit Wochen vor dem Sitz des Energiekonzerns BKW in Bern campieren. Schließlich gab es eine Demonstration auf der Dreiländerbrücke bei Basel. 2000 Personen aus Frankreich, Deutschland und der Schweiz forderten dort die Abschaltung des Atomkraftwerks Fessenheim, welches etwa 35 Kilometer nördlich von Basel liegt. Zur Kundgebung aufgerufen hatten vor allem grüne und linke Organisationen aus dem Elsass, Baden-Württemberg und der Schweiz. Politiker aus allen drei Ländern plädierten für einen Ausstieg aus der Atomkraft. Die syrische Regierung hat ihr Vorgehen gegen die Protestbewegung verstärkt. Mehrere tausend Soldaten sind von Panzern begleitet in die Stadt Dara eingerückt und sie gingen nach Angaben der Protestbewegung gegen Demonstranten vor. Mindestens 25 Regierungsgegner seien dabei getötet worden. Von unabhängiger Seite lassen sich diese Angaben nicht bestätigen. Angesichts des Einsatzes in Dara hat Syrien zudem die Grenzen zum Nachbarland Jordanien geschlossen. Die Stadt ist nur wenige Kilometer von der jordanischen Grenze entfernt. Die NATO hat bei ihrem Angriff auf die libysche Hauptstadt Tripolis in der Nacht eine Kommunikationszentrale zerstört. Von dort aus hätten die Truppen des libyschen Machthabers Gaddafi Angriffe auf die Bevölkerung koordiniert, gab das internationale Militärbündnis bekannt. Berichte über mögliche zivile Opfer bei diesem Einsatz könne man nicht bestätigen. Ein libyscher Regierungssprecher hatte zuvor gesagt, bei dem Angriff auf Tripolis habe es mehrere zivile Opfer gegeben. Russlands Präsident Medvedev hat am Vorabend der Gedenkfeiern für die Katastrophe von Tschernobyl an die Ereignisse vor 25 Jahren erinnert. Er lobte den Heldenmut der Helfer, die damals die Folgen des Unglücks eingedämmt hätten. Und er drückte sein Mitleid aus mit den Hunderttausenden, die ihre Heimat hätten verlassen müssen. Medvedev will morgen auch an der Feier in der Sperrzone bei Tschernobyl teilnehmen. Bei seinem Besuch in China hat Innenminister Didier Burkhalter heute seine chinesischen Amtskollegen getroffen. Die Minister für Gesundheit, für Bildung sowie für Wissenschaft und Technologie. Die Schweiz will in diesen Bereichen die Zusammenarbeit mit China verstärken. So unterzeichneten beide Seiten eine Absichtserklärung, welche eine Vertiefung der wissenschaftlichen Zusammenarbeit vorsieht. Mit dem chinesischen Gesundheitsminister sprach Bundesrat Burkhalter über die Spitalreform in China sowie über die Komplementär- und Schulmedizin. Burkhalters Arbeitsbesuch in China dauert noch bis Mittwoch.
Info 3 Abend. Die Themen.
Es gibt ein Babe, es gibt ein Walle, es gibt ein Riss.
Auf der Dreiländerbrücke in Weil am Rhein demonstrieren Tausende für die Abschaltung des AKWs Fessenheim. Wir hören, was sie zu sagen und singen haben. In Syrien hetzt Präsident Assad das Militär auf Regierungskritiker. Wir hören, wie das Volk den Angriff erlebt. In Libyen wirft die NATO Bomben aufs Hauptquartier von Muammar Gaddafi. Wir fragen nach dem Ziel. Und 10 Kilometer Stau vor dem Gotthard. Wir schalten in die Verkehrszentrale, gleich nach Wetter und Verkehr.
das Wetter. Auch morgen scheint in der ganzen Schweiz wieder überwiegend die Sonne. Mit Biese gibt es im Norden 20 Grad, im Süden steigt die Temperatur bis 24 Grad. Der S3-Verkehrsinformationen von 17.05 Uhr. 9 Kilometer Stau in Richtung Norden vor dem Gotthardtunnel in Airolo. Dies entspricht einer Wartezeit von fast 2,5 Stunden. Dann in Graubünden auf der A13 Richtung Chur 3 Kilometer Stau vor dem San Bernardino-Tunnel sowie stockender Verkehr zwischen Rothenbrunnen und Reichenau. Außerdem Stau oder stockender Verkehr in der Region Solothurn auf der A1 Richtung Bern zwischen der Verzweigung Herkingen und Dünsingen wegen eines Unfalls. Richtung Zürich auf diversen Abschnitten zwischen der Verzweigung Lutherbach und der Verzweigung Herkingen. Und in der Region Zürich auf der A4 Richtung Winterthur zwischen Kleinandelfingen und der Verzweigung Winterthur Nord. Schließlich je eine Stunde Wartezeit am Autoverlad Verein 1-1 sowie am Autoverlad Furka in Oberwald.
Info 3 Abend.
Viele Menschen haben über die Ostertage vor allem eines gemacht: Ostereier gesucht, vielleicht gefunden und wahrscheinlich gegessen. Doch viele waren auch friedensaktiv. Vor allem der Atom-GAU von Fukushima war das Thema an unzähligen Ostermärschen in ganz Europa. In Deutschland, Frankreich, aber auch in der Schweiz hat die Anti-AKW-Bewegung zum Marsch über die Dreiländerbrücke in Weil am Rhein gerufen. Demonstriert wurde für die Abschaltung des ältesten französischen Atomkraftwerkes Fessenheim im Elsass. Gekommen sind Familien, viele junge, aber auch die alten, erprobten AKW-Gegner. Caroline Ahn hat auf der Dreiländerbrücke einen Augenschein genommen.
Die Dreiländerbrücke schwingt sich von Frankreich über den Rhein. Für Fußgänger gemacht, heute gefüllt mit Menschen, Transparenten und den gelben Atomkraft-Nein-Danke-Fahnen. Am Fuß der Brücke im Park in Weil am Rhein steht Ernst Born, Liedermacher seit der Anti-AKW-Bewegung von Kaiser Aust vor 30 Jahren. Es ist nicht diejenige Gitarre, die er damals dabei hatte für die Ballade von Kaiser Aust.
Ich habe aber die Gitarre von Kaiser Aust immer noch und ich habe mir überlegt, welche ich bringen soll. Und jetzt habe ich die mit den weicheren Saiten, die von Kaiser Aust und härtere.
Weichere Saiten hat Ernst Born heute aufgezogen, um sein Lied «Fukushima Shuffle» vorzutragen.
Es gibt ein Babe, es gibt ein Welle, es gibt ein Riss. Es gibt ein kurzen und ein langen Finsternis. Und dann verschwinden wieder hinten im System. Ein paar, man weiss nicht was, darum ist es kein Problem.
Praktisch so lange wie Ernst Born stößt auch der ehemalige SP-Nationalrat Rudolf Rechsteiner bereits ins gleiche Horn. Er spielt mit Saxophon in seinem Sicherheitsorchester für die Abschaltung.
Konkret Fessenheim, es ist sicher das gefährlichste AKW in Frankreich, weil es direkt auf einer seismischen Bruchstelle liegt, also ein sehr erdbebengefährdetes Werk. Es liegt zudem unter dem Wasserspiegel des Rhein-Seitenkanals. Das heißt, es ist möglich, dass es sofort bei einem Erdbeben auch zu einer Überschwemmung kommt. Also ein Szenario ganz ähnlich wie in Fukushima.
Nötig sei die Protestbewegung immer noch, sagt Rechsteiner, denn man stehe immer noch am gleichen Ort. Die Politik spiele auf Zeit. Die Musik, die Fahnen, die Menschen, die Zeit scheint zurückgedreht. Nein, sagt die Frau aus Lorach, heute steht man einem Atomausstieg viel näher.
Es musste dazu kommen, durch Tschernobyl und durch Fukushima, dass eben auch so konservative Parteien sich zu dem Atomausstieg bemühen jetzt. Ne? Leider hat sich etwas verändert, aber leider aufgrund dieser Katastrophe erst. Ne?
Und neben Altbekannten sind auch auffällig viele Junge unter den 2000 Kundgebungsteilnehmern.
Bei den Jungen habe ich das Gefühl, eine sehr breite Front gegen AKW. Also ich bin an der Uni, ich kenne viele Leute und ich kenne eigentlich kaum jemanden in meinem Alter, der findet, AKW braucht es noch oder so. Das ist eigentlich wirklich etwas von der älteren Generation, wo wir uns jetzt damit umschlagen.
Viele von ihnen sprechen von einer neuen AKW-Bewegung. Doch auch bei der jungen Generation von AKW-Gegnern sind die Prognosen zum Atomausstieg gespalten.
Ich bin sehr hoffnungsvoll, dass es jetzt aufwärts geht, beziehungsweise abwärts mit den AKWs.
Ich glaube, das Spiel geht wieder von vorne los und von Atomausstieg, ob dann noch die Rede davon ist, das glaube ich ehrlich gesagt vom Verlauf der Geschichte auch nicht.
Info 3 Abend.
Wie so mancher Staatschef in den arabischen Staaten verliert auch der syrische langsam aber sicher seine Macht. Doch das Regime von Bashar al-Assad lässt bis jetzt nicht mit sich reden, sondern antwortet den Demonstranten mit Schüssen. ARD-Korrespondent Ulrich Leithold.
Syrien will die Opposition mit Gewalt zum Schweigen bringen. Erstmals setzt das Regime sein Militär in großem Stil gegen Zivilisten ein. Starke Armeeverbände besetzten vor Sonnenaufgang die Stadt Dara. Einwohner schätzen ihre Zahl auf 3000. Scharfschützen liegen auf Dächern, Panzer stehen im Zentrum, dunkler Rauch steigt auf. Das zeigen Handyvideos im arabischen Fernsehen. Tote und Verletzte lägen auf der Straße, könnten wegen der Heckenschützen aber nicht geborgen werden. Strom und Telefon sind unterbrochen. Es herrscht blanke Verzweiflung. Bitte, wir bitten die UNO, wir bitten jeden, der Moral hat. Helfen Sie uns. Wir werden hier ermordet. Viele Fakten lassen sich nicht überprüfen, besonders auch Zahlen über mögliche Opfer. Syrische Sicherheitskräfte regeln die Brennpunkte der Proteste ab. Berichterstatter haben keinen Zugang. Am Mittag schloss Syrien offenbar seine Grenze zum Nachbarn Jordanien, wohl um möglichen Waffenschmuggel oder die Versorgung für Dara zu verhindern. Die Stadt liegt nur 5 Kilometer hinter der Grenze. Ihre Bewohner nutzen das jordanische Handynetz. Das syrische Regime habe sich nun wohl zur militärischen Lösung entschlossen, um die Aufstände niederzuschlagen, urteilt Fares Breisat, Experte für arabische Politik in Katar. Ich glaube nicht, dass das funktioniert. Je mehr Blut vergossen wird, desto stärker wird der Widerstand. Dem Regime entgleitet das Ganze. Ich glaube nicht, dass es die Lage noch unter Kontrolle hätte, außer eben mit militärischen Mitteln. Aber die sind nicht die Lösung für Syriens Probleme. Der Einsatz der Armee ist das Eingeständnis der syrischen Führung, dass sie die Aufstände im Land weder politisch noch durch ihre Geheimdienste und Spezialeinheiten in den Griff bekommt. Die galten jahrzehntelang als Garant für den Polizeistaat. Doch bei der Armee könne sich Assad nicht ganz sicher sein, meint Fares Breisat. In der Armee gibt es Einheiten, die akzeptieren nicht, dass auf das eigene Volk geschossen wird. Sicher sind da Militärs, die loyal sind, aber das ist nicht durchgängig so unter den Soldaten. Tatsächlich gab es schon vor Tagen Meldungen, Soldaten hätten sich geweigert, auf Demonstranten zu schießen. Sie seien, berichten Zeugen, sofort hingerichtet worden.
Info 3, Abend.
Nach Syrien gleich zum nächsten Brandherd, nach Libyen. Dort hält sich Oberst Gaddafi nach wie vor an der Macht und auch er lässt sich scheinbar nicht provozieren. Als gestern Bomben der NATO mitten ins Gaddafi-Hauptquartier in Tripolis einschlugen, lachte das Regime die NATO aus. Sie hätte nur einen Gästetrakt erwischt. Doch es sei verwerflich, die NATO trachte ihm nach dem Leben, lässt nun Muammar Gaddafi die Welt wissen. Ich bin jetzt verbunden mit Fredrik Steiger. Fredrik Steiger, die NATO hat tatsächlich ins Zentrum der Macht gezielt. Heißt das, die internationale Gemeinschaft legt eine Zacke zu und hat es jetzt wirklich auf das Regime abgesehen?
Ich würde nicht von einer neuen Dimension sprechen, aber offenkundig ist eine markante Intensivierung der Angriffe gegen die Gaddafi-Streitkräfte. Das heißt, Doktrin und Einsatzbefehl der NATO bleiben dieselben wie bisher. Das heißt konkret, Gaddafi und sein Clan sind nicht militärische Ziele der NATO. Wenn man das ändern wollte, bräuchte es das Ja der 28 NATO-Länder und das ist im Moment nicht zu kriegen. Aber seit einigen Tagen werden die Angriffe offenkundig intensiviert und heute hat die NATO klar gesagt, wir greifen nicht nur einzelne Panzer beispielsweise in Misrata an, sondern wir greifen alle Teile des Gaddafi-Regimes an, die bestrebt sind, der Zivilbevölkerung zu schaden, also insbesondere auch Befehls- und Kommunikationszentralen.
Also eigentlich vordergründig Schutz der Zivilbevölkerung, aber kann man das, was die NATO da macht, jetzt tatsächlich noch als Schutz der Zivilbevölkerung bezeichnen?
Die Frage ist sehr berechtigt, aber sie lässt sich im Moment nicht abschließend beantworten, weil man schlicht nicht genau weiß, wozu der Gebäudekomplex und die Bunker in Tripolis dem Gaddafi-Regime genau dienten. Wenn es wirklich so ist, wie die NATO sagt, dass sich dort Kommunikationszentren, eine Kommandozentrale befunden hat, dann ist der Angriff der NATO wohl mit dem UNO-Mandat vereinbar. Anders sähe es aber aus, wenn das Gaddafi-Regime mit seiner Behauptung recht hätte, dort hätten sich nur Wohnungen, Büros und Empfangsräume befunden.
Unterdessen sind die Gaddafi-Gegner gleich an einigen Orten stark unter Druck. Die Hafenstadt Misrata, Sie haben es angesprochen, ist heftig umkämpft. Die Aufständischen, die brauchen ja Waffen und sie brauchen Geld aus dem Ausland. Wer hilft denn da jetzt eigentlich?
Also zum einen muss man sagen, die Aufständischen nehmen etwas Geld ein, wohl etwas über 100 Millionen Dollar aus Ölverkäufen, aus Öl, das aus ihrem Teil Libyens stammt, wenn man so will, dass sie mit Hilfe des Emirats Katar auf dem Weltmarkt absetzen. Aber das reicht natürlich auf Dauer nicht, denn sie müssen ja eine ganze Paralleladministration im Osten des Landes unterhalten, mit Beamten, mit Lehrern, Schulen, Spitälern und so weiter. Der Übergangsrat sagt, wir bekommen Waffen und Geld von Alliierten. Sie sagen allerdings nicht genau von wem und was genau und wie viel. Was sicher ist und was man weiß, ist, dass über die ägyptische Grenze seit Wochen schon Kleinwaffen zu den Rebellen gelangen und genannt wurde jetzt ein großer Geldgeber, nämlich Kuwait, das rund 200 Millionen Dollar an die Rebellen zahlt. Und das zeigt, dass zumindest die golfarabischen Staaten nach wie vor auf der Seite der Rebellen stehen und Gaddafi weghaben wollen.
Das waren Informationen von Freddy Steiger. Besten Dank.
Info 3 Abend.
Nun sind sie also praktisch vorbei, die Ostertage, und traditionellerweise staut es an diesem Tag zu dieser Zeit gewaltig. Wir haben es vorhin in den Nachrichten gehört, der Stau vor dem Gotthard Richtung Norden ist zurzeit etwa 10 Kilometer lang. Michael Schneider von Via Suisse, 10 Kilometer, das tönt zwar nach viel, aber trotzdem nicht nach Rekord.
Rekord ist es nicht, es ist auch nicht nichts. Dazu sagen muss man, dass sich der Rückreiseverkehr in Richtung Norden dieses Wochenende relativ gut verteilt hat. Wir haben nämlich, was ungewöhnlich ist, schon am Ostersamstag einen ersten Rückreisestau vermelden müssen vor dem Gotthard-Hüttportal in Airolo von 6 Kilometern maximaler Länge. Das mag damit zu tun haben, dass das Wetter dieses Wochenende im Norden eher besser war als im Süden lange Zeit.
Glauben Sie, Herr Schneider, dass es jetzt am Abend noch längere Staus gibt?
Kann sein, dass das noch ein bisschen zunimmt. Sehr große Zunahmen würde ich nicht erwarten. Es könnte noch etwas dauern allerdings. Also ich rechne nicht damit, dass sich die Verkehrslage vor dem Gotthard-Südportal in Airolo vor 21 Uhr normalisiert.
Also wer im Auto sitzt, Sie haben es gehört. Besten Dank für diese Information, Michael Schneider von Via Suisse. Das war Info 3 am Ostermontag. Wir sind auch unter drs.ch zu hören und zu sehen. Redaktion und am Mikrofon Daniel Hubacher.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.